Ostersonntag 2020. Ich grüße euch mit den Worten: Der Herr ist auferstanden. Ich hoffe, dass ihr jetzt laut oder im Stillen geantwortet habt: Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir müssen das nicht unbedingt laut in Gottesdiensten oder auf Friedhöfen rufen. Entscheidend ist, dass wir das von Herzen sagen können, ausgehend aus unserem eigenen Herzen. Und das Herz ist manchmal fröhlich, manchmal aber auch verzagt, fragend und enttäuscht. Ostern haben wir uns dieses Jahr wohl alle etwas anders vorgestellt. Meine Frau und ich zum Beispiel wollten eigentlich in einem christlichen Gästehaus in Oberstdorf 5 Tage Urlaub machen. Sogar 2 unserer Kinder haben sich mit angemeldet, unsere Tochter sogar mit Familie, und ich habe mir schon ausgemalt, wie ich morgens mit unserem Enkel zum Frühstücksbuffet pilgere, ihm vielleicht auch ein bisschen Schnee zeigen kann und wir frohe Gemeinschaft erleben unter Gottes Wort und miteinander auf einem ausgebuchten Freizeitabschnitt. Aber die schönen Pläne wurden durchkreuzt. Da muss das Herz erstmal damit klarkommen, sich durchringen. Und das geht am besten mit den schönsten Tatsachen für Zeit und Ewigkeit, zum Beispiel gerade: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, mit allen Konsequenzen. Dass der Herr auferstanden, wahrhaftig auferstanden ist, das steht auch so in unserem heutigen Predigttext. Wir lesen Lukas 24, Vers 5b bis 6a und dann die Verse 13 bis 35 nach Luther. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und siehe, 2 von ihnen waren an demselben Tage auf dem Weg zu einem Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Wir betrachten unseren Predigttext anhand folgender Gliederung. Erstens, kein Durchblick trotz Diskussion unter Fachleuten. Zweitens, Klarsicht durch Reden und Einlassen des Herrn. Und drittens, in derselben Welt ist alles anders. Jesus Christus ist nicht bei den Toten zu finden. Er ist der Lebende, der Lebendige. Er ist vom Tod auferstanden. Das ist die zentrale Botschaft des 24. Kapitels im Lukasevangelium und ab diesem Zeitpunkt im ganzen Neuen Testament. Ab dem ersten Ostersonntag der Weltgeschichte. Für die zwei Jünger, bekannt als Emmaus-Jünger, begann dieser Ostersonntag aber nicht mit Jubelrufen. Deshalb lautet unser erster Punkt: Kein Durchblick trotz Diskussion unter Fachleuten. Die beiden verließen Jerusalem in Richtung Emmaus, gut 11 Kilometer war diese Wegstrecke, also wie von unseren Gemeinderäumen nach Marbach oder nach Laufen. Rund 2,5 Stunden zu gehen. Einer der beiden hieß Kleopas, der Name des anderen bleibt unbekannt. Ebenso wenig kennen wir heute die Lage des Ortes Emmaus. Was wir erfahren ist, dass sie über die ganze Geschichte von Jesus redeten. In den Versen 19 bis 24 steht alles Entscheidende über das öffentliche Leben Jesu, die letzten 3 Jahre. Die Wunder, die wunderbaren Reden, den Prozess und die Kreuzigung, was man nun von den Frauen am Grab und den Jüngern so hört. Lukas schreibt wörtlich von lauter Ereignissen, also von lauter geschichtlichen Tatsachen. Und sie redeten miteinander, sie besprachen sich. Die Tatsache, dass diese Worte in vielen anderen Bibelstellen auch mit Streiten, Wortgefechte liefern oder auch sich Fragen übersetzt werden, zeigt, dass sie ordentlich diskutierten und keine einheitlichen Antworten gefunden haben. Zumindest teilweise hatten die beiden unterschiedliche Meinungen über die letztliche Bedeutung von Jesus, das leere Grab, die Botschaft der Engel. Und nun kam da, so Vers 15, ein dritter Mann dazu. Das war zunächst mal nichts Ungewöhnliches. Wege zu Fuß zurückzulegen war damals normal und dass sich solche Reisenden zusammengetan haben auch. Andererseits wird diese dritte Person entscheidend gekennzeichnet. Jesus selbst. Der Jesus Christus. Gott, der Sohn. Aber sie erkennen ihn nicht. In seltsamen Worten heißt es, ihre Augen wurden gehalten. Es kommt öfter vor in der Bibel, dass Jünger ihren Herrn nicht richtig erkennen. Matthäus 28, Vers 17 heißt es von den 11 Jüngern, direkt bevor Jesus den Missionsbefehl gibt, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Oder in Lukas 24, gleich im Anschluss an unseren Text, während die 11 und die 2 Jünger und andere miteinander vom wahrhaftig auferstandenen Herrn reden, tritt Jesus mit seinem Friedensgruß mitten unter sie und sie erschrecken, meinen, es sei ein Geist, Vers 37, und in Vers 41 heißt es, dass sie vor Freude und Verwunderung noch nicht glaubten. In Johannes 20, Vers 14 lesen wir von Maria von Magdala, dass sie Jesus stehen sieht und ihn nicht erkennt. Und ein paar Verse weiter, Johannes 20, Vers 20, dass Jesus erst seine Hände und seine Seite zeigte, bevor die Jünger froh wurden und ihn als den Herrn sahen. Das alles zeigt uns, dass eine Auslegung, wonach Gott bewusst ihre Augen gehalten und dadurch verhindert hat, dass sie Jesus erkennen, eher nicht passt. Vielmehr ist es bei allen Stellen am besten so zu verstehen, dass sie Jesus nicht identifizieren konnten, vor allem, weil sie nicht mit seiner Auferstehung rechneten. Das konnten sie größtenteils noch gar nicht richtig glauben. Hinzu kommt, dass der Leib Jesu in einem anderen Zustand war. Er konnte nun Grenzen von Mauern überschreiten und mitten unter sie treten. Auch die einzige Parallelstelle, Markus 16, Vers 12, viel kürzer, nur 1,5 Verse, redet davon, dass sich Jesus in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs offenbarte. Die wenigen Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt hatte Jesus eine Art Zwischenzustand. Einerseits war er nicht mehr an Zeit und Raum gebunden, andererseits handelte er noch wie ein Mensch, konnte essen, gehen, sitzen, sprechen. Seine Herrlichkeit war noch verhüllt, niemand hätte es sonst aushalten können. So können wir also besser verstehen und nachvollziehen, dass die zwei wandernden Jünger den hinzugekommenen Jesus nicht erkannt haben. Der Mitwandernde hat bisher nichts gesagt, nun meldete er sich in Vers 17 kurz zu Wort mit einer Frage. Was sind das für Dinge, die ihr da miteinander unterwegs verhandelt? Die Elberfelder übersetzt, welche Reden wechselt ihr da? Und wörtlich übersetzt lautet seine Frage sogar, was sind das für Worte, die ihr einander entgegenwirft? Die Diskussion war also wohl durchaus auch heftig gewesen. Und was geschieht? Sie bleiben traurig und niedergeschlagen stehen. Niemand geht mehr, nichts geht mehr. Die ganze Last und Ungewissheit und Hoffnungslosigkeit wird ihnen bewusst. Was ihnen nicht bewusst wird, ist der Frager. Wie es schon immer seine Art war, stellt Jesus auch nach der Auferstehung Fragen. Zum Beispiel hatte er seine Jünger früher gefragt, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und dann, wer sagt ihr aber, dass ich sei? Lukas 9, Vers 18 und 20. So machte auch Gott der Vater es, schon in 1. Mose 3. Adam, wo bist du? Wer hat dir gesagt? Hast du nicht gegessen von dem Baum? Gott, Jesus, fragt nicht, weil er etwas nicht weiß, sondern um uns etwas bewusst zu machen, um uns nachdenklich zu machen, um einmal innerlich stehen zu bleiben. Und hier bleiben sie sogar äußerlich stehen. Einer der beiden, Kleopas, versucht nun, Vers 18, dem neuen Mitwanderer die Hintergründe ihrer Trauer klarzumachen. Weil er der Wortführer ist und sehr viel in der Wir-Form aus eigenem Betroffensein erzählt, kann man schließen, dass er eine nicht unbedeutende Rolle in der entstehenden Jesusgemeinde hatte. Außerbiblischen Quellen aus dem 2. Jahrhundert zufolge, die als glaubwürdig angesehen werden, war Kleopas wohl der Bruder Josefs, des Mannes von Maria, und verheiratet mit der anderen Maria, die in Johannes 19, Vers 25 auch unter dem Kreuz stand und dort als Frau des Kleopas genannt wird. Völlig überrascht, ja fast schon empört, fragt er den neuen Mitwanderer: Bist du der Einzige, der keine Ahnung hat? Das hat mich erinnert an den langen Lokführerstreik vor ein paar Jahren. Da kam eine Frau auf uns zu und fragte, warum denn so viele Leute und so wenig Züge da es gäbe. Sie hatte nichts vom Streik mitbekommen, obwohl es schon 3 Wochen Tagesthema war. Oder so, wie wenn heute jemand fragen würde, warum denn die Straßen und Bahnhöfe derzeit so leer sind. Alle wissen Bescheid, nur du nicht. Aber Jesus lässt sich nicht rausbringen und auf seine Gegenfrage klären die Emmausjünger ihn auf. Sie klären den Mitwanderer auf über das mit Jesus. Da können wir uns jetzt ein Stück weit hineinversetzen. Klär mal deine unwissenden Mitwanderer auf deinem Lebensweg auf über das mit Jesus. Das ist gar nicht so einfach, vor allem an den Stellen, wo wir selbst noch unklar und unsicher sind. Und hier bei den Zweien ist ja das Interessante, das einen schmunzeln lässt, dass es Jesus ist, den sie über das mit Jesus informieren wollen. Mit seiner Gegenfrage, was denn, macht Jesus es ähnlich wie bei seiner Doppelfrage aus Lukas 9. Wer sagen die Leute, dass ich sei? Wer sagt ihr aber, dass ich sei? Jesus weiß selbst, wer er ist, aber er will, dass sich jeder der zwei und auch jeder einzelne von uns darüber klar wird, wer ist Jesus für mich? Die zwei nennen ihn in Vers 19 zunächst Jesus von Nazareth. Das stand auch über seinem Kreuz mit den Buchstaben I-N. Des Weiteren nennen sie ihn einen Propheten. Das war allgemeine Volksmeinung. Das stand außer Frage. Schon die 12 hatten das ja Jesus berichtet als Aussage des Volkes. Und bis heute ist doch das die Meinung in großen Teilen der Weltbevölkerung. Jesus war ein Prophet. Die zwei machen aber einen doppelten Zusatz. Mächtig in Taten und Worten. Und das nicht nur vor dem Volk, sondern auch vor Gott. Eine ähnliche Formulierung gebraucht Stephanus in seiner Rede in Apostelgeschichte 7 bezüglich Mose. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Das heißt, die Emmausjünger setzten Jesus an die Prophetenspitze. Und mit der Aussage mächtig im Wort vor Gott bekräftigen sie auch, dass Jesus für sie kein Irrlehrer war, sondern wahrhaft Gottes Wort redete. Sie glaubten nach wie vor, dass Jesus von Gott gesandt war. Und entsprechend Vers 20, dass der Kreuzestod ein Justizmord, ein politischer Mord war. Und weiter erstaunlich ist hierbei, dass sie als Juden bekennen, dass es unsere hohen Priester und Obersten waren, also die jüdische Volksspitze. Mit Vers 21 werden die beiden dann sehr persönlich. Sie sehen sich in Gegenposition zu den Judenobersten und nennen jetzt den Hauptgrund ihrer Traurigkeit. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Sie waren in der ganz gewissen Hoffnung gewesen, Jesus ist der verheißene Erlöser für Israel. Damit ist er alles, was im Alten Testament über ihn vorausgesagt ist, König Israels, Sohn Davids, Herr, der Messias, der Gerechte, der Retter. Dabei haben sie die Israelbrille auf, verständlich als Juden. Aber sie sehen dadurch die Erfüllung nur national und nicht personal, nicht persönlich. In ihrer Vorstellung war und ist das Zentrale die Aufrichtung, aber nicht die Aufhebung. Die Aufrichtung des Reiches Gottes in Macht und Herrlichkeit mit seinem auserwählten Volk Israel an offensichtlich bevorzugter Stelle. Nicht dagegen die Aufhebung der Schuld, der Konsequenzen der Sünde durch Jesu stellvertretendes Sterben am Kreuz von Golgatha. Und weil ihre Hoffnung zerschlagen war, war es nun darüber hinaus schlimm, dass das Elend schon 3 Tage andauerte. Schon 3 Tage Regenwetter im Herzen. Weil es so in ihrem Herzen aussieht, stehen sie jetzt auch so da. Am 3. Tag immer noch Karfreitag und Grab, statt am 3. Tag Auferstehung und Ostern. Aus ihrer jüdischen Sicht nationale Trauer und Hoffnungslosigkeit, statt persönliche Auferstehungshoffnung. Jesus steht vor ihnen, sie sehen ihn nicht. Der dritte Tag ist Grund größter Freude, sie freuen sich nicht. Jesus ist auferstanden, wie er gesagt hat, sie glauben es nicht. Und so stehen sie da, die beiden frommen und gescheiten Diskutierer. Und wenn wir ehrlich sind, können wir uns nicht dazustellen? Sind Sie nicht der Urtyp der Jesusleute, die irgendwann auf ihrem Lebensweg die Hoffnung, ihre Hoffnung verloren haben? Die zwei sind aber noch nicht fertig, denn, so erzählen sie in Vers 22 bis 24, in ihrer Trauer wurden sie erschreckt, die Elberfelder übersetzt, aus der Fassung gebracht. Sie sind so aus ihrer Trauerfassung gebracht und erschüttert worden mit der Meldung von Frauen aus ihrer Gemeindemitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen und da haben sie Jesu Leib nicht mehr gefunden, sagen sie. Und dann sagen sie auch noch, dass Engel gesagt hätten, Jesus würde leben. Und einige von uns Jüngern waren dann auch beim Grab und hätten das auch gesagt. Aber ihn, Jesus, haben sie nicht gesehen. Also im Ergebnis, die hat gesagt, dass der gesagt hat und der hat gesagt, aber gesehen hat ihn noch niemand. Das ist das Ende der menschlichen Perspektive. Mehr sieht der Mensch aus Emmaus, aus Israel, aus Deutschland, aus allen Orten, wo wir herkommen, von sich aus nicht. Alles, was wir nüchtern wissen können, ist, das Grab ist leer, der Leichnam nicht da, ansonsten nur Gesage, Gerüchte. Aber Hörensagen, das ist keine Basis für Glaube, für Hoffnung, für Zuversicht. Ich bin dankbar für die Emmaus-Jünger. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus ihnen ausführlich Gelegenheit gegeben hat, ihre Gedanken über das mit Jesus auszusprechen. Ich bin auch immer dankbar für Petrus, der hat sich Fragen und auch manch anderes getraut. Auch in der Schule war ich immer froh, wenn ein anderer die Frage gestellt hat, die ich auch hatte. Erst langsam habe ich mich damals getraut, selbst zu fragen und damit zuzugeben, dass ich etwas nicht verstehe und wo die Lehrer dann für Erkenntnis und Begreifen gesorgt haben. Und der größte Lehrer ist bekanntlich unser Herr Jesus. Jetzt, wo alles offen ausgesprochen ist und offenbar geworden ist, sind die Menschlein so weit, dass sie in ihrem Dunkel heller werden können. Bisher waren sie nicht die Hellste. Um heller zu werden, brauchen sie Jesus, das Licht der Welt. Da muss Gott eingreifen und handeln. Jesus ist längst schon da und direkt bei ihnen. Er ist wahrhaftig auferstanden und er macht sich ihnen nun Stück für Stück sichtbar. Und das ist unser zweiter Punkt, Klarsicht durch Reden und Einlassen des Herrn. Ab Vers 25 lesen wir, wie Jesus ihnen zur Erkenntnis verhilft, wie er ihnen die Augen öffnet. Es sind zwei Lehr- und Lernschritte, die Jesus mit ihnen geht. Zunächst, Verse 25 bis 27, schließt er ihnen als Schritt 1 die Schrift auf. Er zeigt ihnen den durchgängigen Christusbezug im Alten Testament. Er tut damit das, was er schon immer den Menschen dringend ans Herz gelegt hat. Sucht in der Schrift. Sie zeugt von mir. Oder wie er in Matthäus 22, Vers 29 formuliert, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Schritt 2, die Verse 28 bis 32, kann man vielleicht so ausdrücken, Jesus begegnet bleibend persönlich. Jesus erinnert durch sein Verhalten an sein Leben. Er tritt persönlich ein ins Leben. Betrachten wir den ersten Lehr- und Lernschritt. Jesus schließt die Schrift auf und legt sie aus. Der Schritt beginnt damit, dass Jesus, der bisher nur zuhörte, nun mit seiner Anrede die zwei ziemlich durchschüttelt. Man muss sich das mal vorstellen, die dachten bis zu diesem Zeitpunkt, sie müssten einem letzten unwissenden Menschen das mit Jesus erklären. Und nun sind seine ersten Erwiderungen: O ihr Toren, ihr Dummen, ihr Unverständigen! Ihr großen Diskutierer habt das Wesentliche nicht verstanden. Das Wesentliche ist das Wesen Jesu und seines Rettungshandelns, und das steht doch schon im Alten Testament. Jesus musste und muss öfter seine Jünger zurechtschütteln und ihnen Unverständnis bescheinigen, ihren Mangel an Glauben offenlegen. Hier geht es im Speziellen um den Glauben an die Prophezeiungen, an die Voraussagen über Christus. Und müssen wir nicht auch uns hier wieder zu den beiden stellen, mit unserem Kleinglauben, mit unserem Überraschtsein über das Eintreten der biblischen Voraussagen für die Endzeit? Wir lernen mit den beiden von Jesus: Die Fähigkeit oder Unfähigkeit zu glauben ist viel mehr Herzenssache als Kopfsache. Wenn wir nicht glauben können, liegt das vor allem an einem Herzproblem. Das Herz, unser Steuerungszentrum und Sitz des Willens, ist, so sagt Jesus, zu träge. Trägheit hängt ja meist mit zu viel Fülle zusammen. Beim Herzen wohl mit Fülle an Eigenwille und weltlichen Einflüssen. Deshalb muss man bei dem Satz »Ich kann nicht glauben« ehrlicherweise das Verb austauschen und sagen »Ich will nicht glauben«. Nicht zu den Konditionen Jesu, zu den Konditionen der Bibel. Nicht unter Preisgabe von Eigenwillen und einer Portion Weltliebe. In Johannes 20, Vers 27 fordert Jesus den Jünger Thomas auf: Reiche deinen Finger und deine Hand und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Die Jahreslosung aus Markus 9, Vers 24 lautet bekanntlich: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Damit ist klar, wer es herzlich wagen will, der kann auch glauben, weil ihm Jesus auch hilft dabei. Bei den beiden Emmaus-Jüngern stellt Jesus ihr schiefes und unvollständiges Messiasbild heraus. Es war zu verkürzt auf Nation und Herrlichkeit und hat nicht die zentrale Bedeutung des Sühnetodes erfasst. Jesus stellt das Bild scharf. Es war, so Vers 26, ein göttliches Muss, dass der Messias dies erleidet, um dann in seine Herrlichkeit einzugehen. Es ist das einzig stimmige Gesamtbild, dass der Sohn durch Leiden und Sterben stellvertretend die Schuld des Menschen gesühnt hat. Und die Auferstehung und Himmelfahrt bezeugt die Rechtfertigung durch den Vater. Jesus bringt die beiden prophetischen Linien zusammen, die vom sterbenden und sühnenden Gottesknecht und die vom König aller Könige, Herr aller Herren und Richter der ganzen Welt. Von vielen Bibelstellen, sie sind auch auf dem Predigtbegleitblatt genannt, möchte ich mal zwei aus dem Buch Daniel als Beispiel herausgreifen. In Daniel 9, Vers 26 wird prophezeit: Und nach 62 Wochen, gemeint sind die Jahrwochen, wird ein Gesalbter ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Und in Daniel 7, Vers 13 folgende ist vorausgesagt: Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Das Kreuz Jesu ist der Ort, an dem die Linien zusammengekommen sind. Zum Zeitpunkt, als Jesus rief: Es ist vollbracht. Jesus selbst klärt uns auf über die zwei messianischen Zentralpunkte, Leiden und Herrlichkeit, die untrennbar zusammengehören. Wer das nicht annimmt, hat den rettenden Glauben abgelehnt. Und wer anderes lehrt als Jesus, ist ein Irrlehrer. Das gilt auch für christlich genannte Bestseller-Autoren. Aber auch wir heutigen, modernen Christen müssen uns das immer wieder deutlich sagen lassen, damit wir nicht eins von beidem aus dem Blick verlieren und auf einer Seite fallen. Der eine Fehler wäre, einen nur besten Menschen, aber am Kreuz gescheiterten Jesus nur ideell geistlich zu verehren. Dass Jesus nur als menschliches Vorbild und Ideal dient, aber heute nicht mehr lebt. Der andere Fehler wäre, nur einen triumphalen, Erfolg und Reichtum garantierenden Christus zu verehren und zu erwarten. Der Knecht ist bekanntlich nicht größer als sein Herr, und der Herr hat seine Herrschaft noch nicht angetreten. Und nun macht Jesus Schriftstudium mit den beiden. Bibelschule auf dem Wege. Wörtlich heißt es hier in Vers 27: Ausgehend von Mose und allen Propheten legte er ihnen dar, was in allen Schriften von ihm gesagt ist. Das heißt, Jesus selbst deutete das ganze Alte Testament christologisch. Mir gefällt dieser Ausdruck christologisch, den man ganz volkstümlich so übertragen kann: Alles in Christo ist doch logisch. Die ganze Logik, das zentrale Anliegen ist, dass wir im Alten Testament Jesus Christus erkennen. Das weist übrigens auch alle neuen Ansinnen zurück. Wir müssten zurück in den alten Bund mit Israel. Jesus hat auch immer die Schrift ganz ernst genommen und sich auf sie berufen. Er sah und gebrauchte sie als Gottes Wort und sich ganz erfüllend. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 17 und 18: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Jesus war immer Schriftausleger, in Wort und Person. Im Lukasevangelium, aus dem unser Text stammt, sehen wir das. Er hat sein öffentliches Wirken mit Schriftauslegung begonnen. Lukas 4, Vers 16 folgende, wo er Jesaja 61 von der Verkündigung des Evangeliums und des Gnadenjahrs des Herrn in der Synagoge liest und auslegt mit den Worten: Heute ist dies Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und hier in unserem Kapitel 24 mit der Schriftauslegung wird auch wieder sein öffentliches Wirken beendet. Und jetzt überlegen wir mal, was ist denn von Jesus im Alten Testament zu entdecken? Wo kamen sie damals vermutlich überall vorbei, an welchen Bibelstellen? Ein erster Unterpunkt: A. Was fand Jesus denn mit seinen beiden Alttestamentschülern bei Mose? In 1. Mose 3, Vers 15 wird schon zum ersten Mal der verheißene Erlöser angesprochen. In 1. Mose 22 wird schon mit Abraham und Isaak die Hingabe eines Sohnes thematisiert. 2. Mose 12 handelt von der Einsetzung des Passa direkt vor dem Auszug aus Ägypten mit dem rettenden Blut als Typus für das Opfer und Passalam, das Jesus selbst darstellt. So kündigt Johannes der Täufer in Johannes 1, Vers 29 an, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. In 5. Mose 18, Vers 15 schreibt Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr dein Gott erwecken. Und B, was fand Jesus mit seinen beiden Bibelschülern bei den Propheten? Zum Beispiel Jesaja 53, das stellvertretende Leiden und die Herrlichkeit des Gottesknechts, wo es prophetisch zum Beispiel in Vers 5 heißt, er ist um unserer Sünde willen zerschlagen, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesaja 61 und 62, wo es um die kommende Herrlichkeit geht. Hesekiel 34, wo es um die vielen schlechten und den einen rechten Hirten geht, mit Aussagen wie, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Die Danielstellen, Kapitel 6, 7 und 9, haben wir vorhin schon angesprochen. Dann Hosea 13, Joel 3, Amos 9, weitere Stellen. Schauen wir C, was fand Jesus in den weiteren Schriften, deren Hauptteil die Psalmen sind. Da gibt es Leidenspsalmen. Psalm 22 mit dem Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 31 mit seinem Vers 6, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Psalm 69 mit seinem Vers 22, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Oder auch Vers 5, die mich ohne Grund hassen, sind mehr als ich Haare auf dem Haupte habe. Aber auch die Herrlichkeitspsalmen, Psalm 2 mit den Aussagen, die Könige der Erde lehnen sich auf und halten Rat wider den Herrn und seinen Gesalbten. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Oder Psalm 110, der beginnt mit, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So neigt sich der Fußmarsch dem Ende zu. Jesus ist mit seiner Bibelschule Altes Testament auch zum Abschluss gekommen. Er hat alles ausgelegt, dargelegt. Das Wort hierfür im griechischen Urtext, dir menoien, gründlich deuten und auslegen. Und von diesem menoien kommt der theologische Fachbegriff Hermeneutik her. Und wir lernen, die zwei Jünger hatten also eine persönliche Hermeneutik-Vorlesung beim höchstmöglichen Professor. Sie und wir nehmen aus dieser Vorlesung mit, wer jetzt noch nicht glaubt, dass das Alte Testament von Jesus zeugt und dass Leiden und Herrlichkeit zusammengehören und sich in Jesus kreuzen, bei dem liegt es nicht am Verstand, sondern an seiner bewussten Herzensträgheit. Bevor wir andererseits neidisch werden auf die beiden und ihre Wanderbibelschule mit Jesus, kommen wir zum nächsten Abschnitt, der uns ausblicken lässt auf das Zeitalter des Neuen Testaments. Jetzt, Vers 28 bis 32, kommt nämlich nach dem Schriftstudium der zweite Lehr- und Lernschritt, mit dem Jesus den Jüngern die Augen öffnet über die Wahrheit und Wirklichkeit des Auferstandenen. Wir haben diesen Schritt überschrieben, Jesus begegnet bleibend persönlich. Es beginnt damit, dass Jesus so tut, als wolle er weitergehen, sie ihn aber zum Bleiben nötigen. Jesus kommt immer gern herein, aber er drängt sich nicht auf. Wo er aber herzlich gebeten wird, freut er sich und kommt. Schön ist auch das Wort nötigen. Es steht zum einen im griechischen Urtext für kräftigen Druck ausüben, am Ärmel packen und gehörte wohl auch zu einer ernst gemeinten Einladung. Im Nötigen steckt aber auch Not, Notwendigkeit. Allein Jesus als Auferstandener kann ihre Not und Traurigkeit wenden. Sie brauchen ihn. Die Sonne sinkt dem Horizont entgegen, Jesus soll unbedingt über Nacht bleiben. Es ist an allen Tagen der Welt gut, Jesus im Lebenshaus zu haben. Wir brauchen ihn, auch in der Nacht der Welt, bis der Tag, bis sein Tag anbricht. Und nun gehen den beiden Emmausjüngern, den Hausbesitzern, weiter die Augen auf und es geschehen besondere Dinge. Vorher gab es ja schon mal einen Wechsel. Der mitwandernde dritte Mann wandelte sich vom belehrt werdenden Zuhörer zum Schriftausleger und Lehrer. Nun wandelt sich der eingeladene dritte Mann auch noch vom Gast zum Gastgeber, zum Essensausteiler, zum Versorger mit Brot. Er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Wobei das griechische Wort für geben meint, gezielt in die Hand drücken. Bekannte Worte, so wird Jesus auch an anderen Stellen beschrieben, bei der Speisung der 5000 und beim Abendmahl. Er handelte dort als der gekommene Messias und Erlöser, und das bringt er auch hier zum Ausdruck gegenüber den zwei Jüngern. Ich, der Messias und Erlöser, bin wahrhaftig auferstanden. An seinen Taten und seinen Worten erkannten sie ihn. So erzählen sie laut Vers 35 später den anderen. Alles verändert sich in ihrem Blick. Und Jesus verschwand vor ihnen. Nach seiner Auferstehung ist er nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Das alles ist hier nüchtern und sparsam erzählt von Lukas. Aber wir begreifen genug. Vorher war Jesus da, aber die Auferstehung war für sie unwirklich. Sie glaubten noch nicht daran. Nun war Jesus nicht mehr persönlich da, aber die Realität der Auferstehung war geblieben. Sie glaubten an den auferstandenen Herrn. Die lähmende Traurigkeit ist weg, die brennende Freude ist nun da. Das Herz brennt, dasselbe Herz, das vorher zu träge war. Wann hat es begonnen zu brennen? Als die Schrift von Jesus ausgelegt wurde, so bekennen die Jünger. Und nun waren Jesus und die Jesusart durch die vorherige Jesus-Schriftauslegung zu erkennen. Ihr gewisser, freudiger Glaube kam aus der Predigt Jesu und das Predigen wiederum durch das Wort Gottes über Christus. Ja, das ist doch eine bekannte Tatsache. Das kennen wir doch aus Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und das geht immer so weiter, so wächst der Glaube, so wird er immer gewisser, weil wir den lebendigen Herrn immer besser, ganz persönlich kennenlernen. Und deshalb gilt unser letzter Punkt. Drittens, in derselben Welt ist alles anders. Jesus selbst hatte ein brennendes Herz für die Auslegung und Erfüllung der Schrift. Im Schriftstudium fängt das Herzensbrennen eines Jüngers an. Es brennt dann für Jesus. Jesus öffnet die Schrift. Kurz darauf nach seiner Himmelfahrt sandte er seinen Geist als Schriftausleger. Wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, dem öffnet sein Heiliger Geist, wie versprochen, die Schrift, gibt ihm ein brennendes Herz. Wir erkennen wieder einmal, Gottes Wort ist allgenügsam. Wunder und ihre Wirkung vergehen, die Schrift bleibt. Und nur die Schrifttreuen sind auch die Jesustreuen. In Jeremia 23, Vers 29 heißt es, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Wer mehr als die Schrift will, Wer Schrift plus will, wird scheitern. Außerhalb der Schrift gibt es allenfalls falsche Feuer, die uns entfachen, an denen man sich verbrennen kann. Die Schrift dagegen ist das Feuer, das Herzen für Jesus brennen lässt. Zusammenfassend zu unserem Abschnitt schreibt William MacDonald: Der Gast wird zum Gastgeber, der dient, das Essen zum Sakrament, die Wohnung zum Haus Gottes, das geschieht, wenn Jesus einkehrt. Als sie Jesus ihr Haus öffnen, öffnet er ihre Augen. Als er ihre Augen aufgetan hat, wurde er unsichtbar. Obwohl die Welt noch dieselbe war und ist, geöffnete Augen und brennende Herzen verändern für Jünger aus Emmaus oder wo immer wir auch herkommen, alles. Die Konsequenzen beginnen schon in den Versen 33 bis 35. Dass das Feuer entfacht war, setzt sie in Bewegung und lässt sie nun sofort zurückeilen. Wenn es innerlich hell ist, ist das anbrechende Dunkel kein Hinderungsgrund mehr. Von Müdigkeit und Trägheit ist nichts mehr zu lesen, sie ist überwunden. Man kann vermuten, dass sie so halb sieben abends wieder losgegangen sind, vermutlich auch mit größerer Geschwindigkeit. Und das würde dann bedeuten, dass sie abends gegen 9 dort wieder ankamen, wo sie losgelaufen waren, und dort trafen sie viele von ihresgleichen, die 11 und die bei ihnen waren. Gemeindeversammlung war da, zum Thema Auferstehung. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die Versammelten wollten vorher schon Jesus als Herrn nachfolgen. Aber jetzt dienten und folgten sie dem auferstandenen, persönlichen Herrn. Und zuerst kommen die aus Emmaus gar nicht zu Wort. Erstmal hören sie von den anderen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Was für eine Gemeinde, wo alle überwältigt und überzeugt sind und sich gegenseitig bekennen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die Einzelheiten, dass Jesus zuerst den Frauen und dem Simon erschienen ist, also den weniger Geachteten und dem Verleugner, ist das nicht schon ein besonders gnädiges Zeichen für die angebrochene Zeit der Gnade und des Heils? Und das Wort erschienen bedeutet sichtbar werden, sichtbar machen. Sie hatten keine Halluzinationen oder Wunschträume. Alles wird beschrieben mit wahrhaftig, wirklich, echt. In der Gewissheit, Jesus lebt, der Vater hat ihn auferweckt, wir haben keinen toten Herrn. Das ist die Gewissheit eines Jüngers. Jesus bezeugte sich damals, zeigte sich den Seinen. Es war damals notwendig, dass er sich persönlich offenbart. Auch uns offenbart er sich persönlich und kommt gerne in unser Lebenshaus. Was die Emmaus-Jünger erfahren haben, und wir hoffentlich auch, fasst Paulus in den bekannten Versen 1. Korinther 15, Vers 19 und 20 zusammen, und damit möchte ich schließen. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, wäre also Christus nicht auferstanden, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen.